Herzlich willkommen. Wir sind eure Hosts Alexandra Suchan
und Lara Schulzki
von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Heute sprechen wir über CAPS, eine seltene autoinflammatorische Erkrankung, die für Betroffene oft einen langen Weg bis zur Diagnose und zahlreiche Herausforderungen im Alltag bedeutet.
Für diesen Podcast haben wir mit verschiedenen Menschen gesprochen. Mit dem Kinderrheumatologen Gerd Horneff. Er ist Chefarzt für allgemeine Kinder- und Jugendmedizin an der Kinderklinik St. Augustin. Außerdem haben wir mit dem Humangenetiker Dr. Oskar Schnappauf von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg gesprochen und eine Betroffene hat ihre persönliche Geschichte mit uns geteilt.
Ich werde es nie vergessen, als ich mich dem Professor vorgestellt habe. Der hat damals gar nicht von seinen Unterlagen aufgeschaut. Ich kam in das Zimmer rein und habe gesagt, zu 100% haben Sie das. Und von der Meinung ist er nie mehr abgewichen, obwohl ich immer damit gerechnet habe, jetzt nächstes Mal sagt er, nee, es ist doch nicht, ich bin mir doch nicht mehr sicher. Das war eine Riesenerleichterung. Endlich hat man einen Namen und dann natürlich die große Hoffnung, dass man dann ein Medikament kriegt und danach kann man ein ganz normales Leben führen.
CAPS steht für Kryopyrin-assoziierte periodische Syndrome und gehört zu den sogenannten autoinflammatorischen Erkrankungen. Autoinflammatorisch bedeutet, dass das angeborene Immunsystem fehlgesteuert ist und immer wieder Entzündungsreaktionen auslöst, obwohl keine Infektion vorliegt. Die Erkrankungen sind selten und oft schwer zu erkennen, da viele Symptome auch bei anderen Krankheiten auftreten können. Ursache von CAPS ist eine Veränderung im NLRP3-Gen, das den Bauplan für das Protein Kryopyrin enthält. Durch diese genetische Veränderung wird der Entzündungsbotenstoff Interleukin 1 übermäßig produziert. Die Folge sind wiederkehrende oder sogar dauerhafte Entzündungen im Körper. Um solche genetischen Veränderungen nachzuweisen, muss der genetische Code untersucht werden. Wie das funktioniert, hat uns Dr. Schnappauf erklärt.
Man liest den genetischen Code. Also wir alle haben ja einen Bauplan in fast allen unseren Zellen. Und dieser genetische Code, dieser Bauplan bestimmt, wie unsere Eiweiße, unsere Proteine gebildet werden. Das sind die Gene, bestimmen, wie ein Protein, wie ein Eiweiß aussieht. Und daraus ist ein ganzer Körper zusammengesetzt. Also ein ganzer Körper besteht aus Eiweißen. Und das ist alles in diesem genetischen Bauplan festgelegt. Und Sequenzierung bedeutet, man liest diesen genetischen Bauplan, die Buchstaben. Und eigentlich ist der ziemlich einfach, dieser Bauplan. Der besteht nur aus 4 Buchstaben, A, T, G und C. Aber die Schwierigkeit ist die Größe. Also es sind 3 Milliarden Buchstaben, also 3 Milliarden mal A, T, G, C, T. Und die Reihenfolge bestimmt, wie unsere Proteine, Eiweiße aufgebaut sind. Und Sequenzierung bedeutet, man liest diese Buchstaben und dann gibt es verschiedene Formen. Es gibt dann diese Gesamtgenom-Sequenzierung, da liest man alle 3 Milliarden Buchstaben. Es gibt aber auch zum Beispiel, wo man sich nur ein Gen anguckt, nur das NLRP3-Gen zum Beispiel, dann liest man nur diese Buchstaben. Und die Methode, die man verwendet, wird entschieden, je nachdem, wie groß man was angucken will. Also ein Gen, dann nimmt man vielleicht eine andere Technik als für das komplette Genom, da kann man eine andere Methode nutzen.
In Deutschland leben schätzungsweise nur wenige 100 Menschen mit CAPS. Dabei handelt es sich nicht um ein einzelnes Krankheitsbild, sondern um ein Spektrum verschiedener Ausprägungen. Welche Beschwerden auftreten, hängt unter anderem davon ab, welche Form der Erkrankung vorliegt.
Zu den häufigsten Beschwerden zählen wiederkehrendes Fieber, Hautausschläge, Gelenkschmerzen, Müdigkeit und Entzündungen verschiedener Organe. Daneben können auch schwerwiegende Folgen auftreten, etwa Hörverlust, Augenentzündungen oder Entzündungen des zentralen Nervensystems. CAPS umfasst 3 Krankheitsformen, die familiäre Kälteurtikaria, kurz FCAS, das Muckle-Wells-Syndrom oder MWS sowie die schwerste Form, Syncope bzw. Nomet. Wie sich diese Formen unterscheiden, erklärt Dr. Horneff.
Also die milde Form, das ist, wenn man quasi Fieberschübe hat, Hauterscheinungen. Ja? Diese Fieberschübe sind dann oft sehr kurz, also 1, 2, 3 Tage, länger nicht. Ja? Das nennt man dann gerne familiäre Kälteurtikaria. Die Flecken können aussehen wie Nesseln, müssen sie aber nicht. Sie können auch einfach nur rot sein. Ne? Ja? Die mittelschwere Form geht einher mit zusätzlichen Schäden an Entzündungen an den Augen oder am Gehör, sodass man also Sehstörungen und Hörstörungen bekommen kann. Und die nehmen im Laufe des Lebens auch immer zu. Dazu können auch diese Patienten schon über Knochenentzündungen und Gelenkentzündungen klagen. Solche habe ich also auch über Gelenkentzündungen und Knochenentzündungen. Klingt das wiederholt eine durch augenscheinlich Bakterien verursachte Knochenentzündung haben sollte, Das ist schon auffällig. Das hat man einmal, aber zweimal. Das, ja. Da muss man halt drüber nachdenken, kann es nicht was anderes sein. Das ist so immer noch eine schubartige Erkrankung. Und dann gibt es auch eine Erkrankung, die ganz, ganz früh im Leben auftritt und dementsprechend auch NOMID oder Neonatal Onset Multi-Inflammatory Disease genannt wird. Da sind die Kinder praktisch kontinuierlich krank. Nicht? Also die haben Hauterscheinungen, wenn sie in den ersten Lebenswochen gesehen werden und gedeihen nicht, wachsen nicht, haben Organvergrößerung, Knochenentzündungen. Die sind also dauerhaft krank. Und das ist dann die schwerste Form der Erkrankung. Aber Gott sei Dank sehr selten. Also die Symptomatik ist sozusagen leicht, mittelschwer und schwerst. Man kann dann sagen, ich teile die jetzt in diese historischen Gruppen ein. Diese drei Krankheitsnamen, also familiäre Gelturtikaria, Mackel-Pelz-Syndrom für das Mittelschwere und NOMID oder auch KINKA. Diese Beschreibungen sind ja sehr, sehr viel älterer als das Wissen darüber, dass es das gleiche Gen ist. Das ist das gleiche Gen. Und es ist nicht so, dass man ganz klar sagen kann, du hast diese leichte Form und das bleibt auch so, sondern wenn das ein kleines Kind ist, dann weiß man tatsächlich nicht, ob ich sagen wir so sagen kann, naja, das hat halt nur 2-3 Tage Fieber und das war's dann. Aber eine Hörstörung kann das Kind im Laufe der Zeit entwickeln. Und je länger die Patienten krank sind, also unerkannt krank sind, umso häufiger sind eben auch Hörstörungen da. Am Anfang fallen sie gar nicht auf. Sie sind manchmal reversibel, wenn man so auch bei so einem Patienten die Hörstörung wieder zurückgeführt. Aber eigentlich will man ja gar nicht erst, dass eine Hörstörung auftritt. Also muss man die augenscheinlich kranken Kinder, auch bevor sie schwerst erkrankt sind, schon einer Therapie zuführen.
Das heißt, je früher die Erkrankung erkannt und behandelt wird, desto besser lassen sich dauerhafte Schäden verhindern. Dr. Horner hat uns außerdem über die Lebenserwartung von betroffenen Menschen erzählt.
Also die Patienten, die diese mittelschwere oder leichtere Form haben, die kommen damit sehr gut zurecht. Also keine Schübe oder vielleicht noch ein oder zwei im Jahr, mit denen sie gut zurechtkommen, ist sozusagen das Übliche. Ne? Und ich erinnere natürlich dann schon Patienten, die ich im Kleinkindesalter diagnostiziert habe, die jetzt schon erwachsen sind, ne? Und denen man das nicht ansieht, dass sie krank sind. Das heißt, man kann damit sehr wohl leben. Blöd wäre jetzt, wenn sozusagen ein 40-jähriger Mensch mit 20 Jahren eine schwere Hörstörung bekommen hat, an Hörgeräte versorgt ist. Wenn sie dem die Diagnose im Alter von 40 Jahren geben, da werden sie die Hörstörung nicht wieder wegkriegen. Ne? Patienten, die eine Augenentzündung dadurch haben, können auch Sehminderungen haben, also damit einen Schaden haben, der nicht wiederkommt. Die andere Form ist diese ganz, 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 ganz schwere angeborene Form, von der ich persönlich nur ein einziges Kind kenne, das dann leider auch verstorben ist. Also persönlich betreut, nur eine Patientin, wo nichts richtig geholfen hat.
Das heißt, die Lebenserwartung ist sehr unterschiedlich. Trotz der teils schweren Symptome wird KAPS häufig erst spät diagnostiziert. Die Betroffene, mit der wir gesprochen haben, erhielt ihre Diagnose beispielsweise erst mit 47 Jahren und das, obwohl die Beschwerden sie bereits seit ihrer Kindheit begleiteten. Ein Grund dafür ist die Seltenheit der Erkrankung. Viele Symptome ähneln häufigeren Krankheiten und werden deshalb zunächst anders eingeordnet. Warum die Diagnose oft so schwierig ist, hat uns Dr. Horneff erklärt.
Also früher war es schwierig, weil dran denken gefordert war, denn Fieber im Kindesalter ist etwas Häufiges. Dann haben die Kinder in der Regel auch Flecken, die aussehen wie so Nesseln. Das kann auch noch so ein Leitbild dafür sein. Und dann Entzündungszeichen im Blut. Wenn man die Krankheit kennt, ist der Wiedererkennungswert sehr groß. Da die Krankheit selten ist, kennen sie halt nicht sehr viele. Dementsprechend muss man darüber nachdenken, wenn bei Kindern Fieberschübe auftreten, die immer wieder gleich sind. Das heißt, es wiederholt sich etwas. Und führt immer dazu, dass man Flecken hat und zum Beispiel auch Gelenkentzündungen oder Knochenentzündungen, aber keine Infektion findet. Dann muss man daran denken, dass es eben nicht durch eine Infektion hervorgerufen wird, sondern ein Fieber ist, das von innen kommt oder von selbst kommt. Selbst fahren heißt ja Autofahren. Also selbst entzündlich wäre autoinflammatorisch. Wenn man dann daran denkt, dass eine solche Erkrankung vorliegt, dann ist genau genommen die Diagnose unglaublich einfach, weil man heute mit der Genetik es eben sehr leicht gemacht bekommt. Man sollte, wenn man an eine solche Erkrankung denkt, eine breite genetische Diagnostik machen und dann fällt das schon auf.
Diese breite genetische Diagnostik hat auch Dr. Schnappauf erläutert.
Das ist oft schwierig bei den autoinflammatorischen Erkrankungen. Häufig ist es leider nicht so leicht, sondern Die Symptome sind so unspezifisch, dass man sich mehrere Gene angucken muss. Die Manifestation der Erkrankung lässt sich oft nicht auf ein Gen festlegen, sondern häufig sind es periodische Fieberschübe, es sind Entzündungswerte, die erhöht sind, es sind Hautausschläge. Und dann ist es oft so, dass ein Arzt, eine Ärztin nicht sofort sagen kann, oh ja, diese Phänotyp oder diese Manifestation in dem Patienten, an Patientin, ist genau, muss dieses Gen sein. Das ist ganz selten der Fall. Es gibt einige Beispiele, wo das klappt. Auch was ich vorhin zum Beispiel erzählt habe von diesem ADA2, diese Defizienz der Adenosin-Demaminase 2, da gibt es auch einen Test, den man machen kann und dann weiß man, es muss dieses Gen sein. Aber bei NLRP3 gibt es auch viele andere Gene, die diese Symptome verursachen könnten. Und wenn man das nicht weiß, dann sollte man, und das ist heutzutage auch sehr kostengünstig und einfach möglich, eine ganze Bandbreite an Genen sich angucken. Und dann gucken, welches von diesen Genen, die ich mir anguckt habe, hat jetzt eine Veränderung, die die Krankheit erklärt. Also bis heute sind circa 50 Gene beschrieben, die Veränderungen in denen können eine Entzündungserkrankung verursachen. Und eins davon ist das NLRP3. Aber häufig muss man sich diese 50 angucken und dann gucken, bei welchen Genen ist eine Mutation drin, die pathogen, also die Krankheit auslösen lässt.
Für viele Betroffene bedeutet die Suche nach einer Diagnose jahrelange Arztbesuche, zahlreiche Untersuchungen und oft auch viel Eigeninitiative. Wie belastend dieser Weg sein kann, hat uns die Betroffene geschildert.
Bin ich irgendwann, weil mir natürlich klar war, dass mit mir irgendwas grundlegend nicht stimmt, natürlich immer auf der Suche gewesen, was zu finden, was da dahinter steckt, warum ich so viel krank bin und warum sich alles so entzündet. Und kam dann glücklicherweise an die Universität in München und da in die Hautabteilung. Und da sollte man überprüfen, ob ich eine Implantatallergie, also diese Implantate, die man im Rücken eingesetzt hat, ob da eine Implantatallergie vorliegt. Der hat es wochenlang getestet und untersucht und dann kam raus, dass ich zwar eine Implantatallergie habe, aber nicht diese Symptome daraus entstehen können, wie das ständige Fieber. Und der hat als allererstes dann die Autoinflammation in den Raum gestellt. Und dann habe ich recherchiert und habe herausgefunden, dass die Uniklinik in Heidelberg einer der Zentren ist in Deutschland. Die haben ein autoinflammatorisches Zentrum, an die habe ich mich rangewandt und habe den Chefarzt dort angeschrieben und der hat dann nicht drauf reagiert. Dann habe ich meinem Hausarzt das erzählt, die waren froh, dass man jetzt vielleicht eine Möglichkeit findet und hat da auch öfters angerufen. Und dann wurde ihr aber erklärt oder der Hausärztin dann erklärt, dass das so eine seltene Erkrankung ist. Davon ist jetzt bei mir nicht auszugehen. Ich hatte aber damals dann das Gefühl, da ist was dran. Ich muss jeden Strohhalm nehmen, den ich kriegen kann, weil wenn man sich nur schlecht fühlt, dann du musst selber aktiv werden und schauen, wie du zu einer Lösung kommst. Ich hatte dann einen Schriftwechsel mit dem Chefarzt von dieser Rheumaklinik. Dort konnte ich nach ein paar Missverständnissen dann aufgenommen werden. Und dann kam der Schneeball ganz schnell ins Rollen. Also ich hatte dort einen Immunologe, der das untersuchen wollte. Und der kam spät abends dann noch ins Zimmer, nachdem sie sehr, sehr viel Blut natürlich abgenommen haben und hat sich meine Geschichte angehört, hat dann auch gehört, dass meine Eltern auch solche Symptome haben und mein Bruder auch erkrankt ist. Und dann war für ihn eigentlich das klar, als dann auch die Blutergebnisse da waren, konnte man das der Autoinflammation zuordnen und dann bin ich eigentlich ganz schnell nach Heidelberg gekommen. Und dann hat man sich auf die genetische Suche dann begeben. Aber dem war relativ schnell klar, dass es CAPS ist, weil er gemeint hat, dass ich da eigentlich die komplette Bandbreite an Symptomen hätte. Und ich sollte da, bevor ich dort in die Klinik komme, habe ich schon den Auftrag bekommen, dass ich die Hautausschläge oder solche Veränderungen am Körper digital festhalten soll, damit man sich das anschauen kann. Dann können die anhand von dem Bildmaterial schon viel rauslesen.
Die Geschichte zeigt, wie wichtig spezialisierte Zentren und ein Bewusstsein für seltene Erkrankungen sind. Denn viele Ärztinnen und Ärzte kommen während ihrer gesamten Laufbahn kaum mit CAPS in Berührung. Warum das die Diagnosestellung erschwert, erklärt uns Dr. Schnapp auf.
Also es ist erstmal sehr selten. Das ist ein großes Problem, dass viele Ärzte, also normalen Hausärzte, haben das noch nie gesehen. Ich glaube, die Frequenz oder die Prävalenz ist irgendwie 1 bis 5 Personen in 1 Million oder sowas, glaube ich. Also wirklich ganz, ganz selten. Diese seltenen Erkrankungen nennt man die Zebra-Erkrankungen auch, weil es gibt so diesen Spruch, und ich kenne ihn vor allem aus dem Amerikanischen, aber wenn man Hufgetrappel hört, dann denkt man nicht automatisch an Zebras, sondern man denkt an Pferde. Und man sieht halt das, was man jeden Tag sieht, Entzündungen, Hautausschläge, da denkt man nicht unbedingt an diese seltenen Erkrankungen, sondern man denkt dann irgendwie an einen Infekt oder an irgendwie was anderes, aber nicht an diese seltenen Erkrankungen. Normale Hausärzte, Ärztinnen, die haben das nicht auf dem Schirm, dass es sowas gibt. Ich glaube, das ist ein großes Problem. Ein anderes Problem ist, dass es ein Spektrum ist, also das haben Sie ja auch in der Vorbereitung wahrscheinlich gelesen, gehört. Es geht ja von dieser recht milden Form bis hin zu einer wirklich ganz, ganz schwerwiegenden Form mit der Höhe der Sterblichkeit und so weiter, wenn es nicht behandelt wird. Das heißt, es ist ein Spektrum und das ist immer schwierig, das dann zu fassen und zu diagnostizieren. Und vielleicht noch als dritter Grund, die Symptome oder die Manifestationen dieser Erkrankung sind eigentlich auch oft sehr, sehr vage, also das ist nicht sehr spezifiziert. Es hat häufig irgendwie Gelenkschmerzen, es hat irgendwie Hautausschläge, die auch viele andere Sachen sein könnten. Und deswegen, glaube ich, ist es schwierig, die zu greifen und zu fassen.
Ich würde mir wünschen, dass Ärzte in ihrem Studium schon darüber aufgeklärt werden, weil gerade diese Form CAPS oft ja mit Erkältungssymptomen einhergeht und immer wiederkehrendem Fieber. Und dann steht ein Hausarzt da und hat einen Patient, der regelmäßig kommt, und dass man da einfach auch genauer hinschaut und nach weiteren Symptomen fragt. Wenn man da etwas mehr sensibilisiert wäre, dann könnte man da auch schneller untersuchen und vielleicht diagnostizieren. Und so einen Leidensweg dann vielleicht einfach auch verkürzen.
Unbehandelt können die Entzündungen bei CAPS dauerhafte Schäden verursachen, etwa am Gehör oder anderen Organen. Deshalb ist eine möglichst frühe Therapie entscheidend. Welche Behandlungsmöglichkeiten heute zur Verfügung stehen, hat uns Dr. Horneff erklärt.
Also das CAPS, das ist ja eine Erkrankung, die genetisch ist, und wir wissen heute so ziemlich genau, was da los ist in der Zelle. In der Zelle gibt es eine Zellorganelle, die heißt Inflammasom. Und an diesem Inflammasom sind verschiedene Eiweiße beteiligt, nicht? Und das hier geschädigte Eiweiß ist praktisch leichter erregbar, ist also ständig an. Ja? Und innerhalb dieser Zellorganelle, diesem Inflammasom, gibt es dann Teile, die produzieren einen Entzündungsbotenstoff, der heißt Interleukin 1. Und dieses Interleukin 1 wird dann von der Zelle freigesetzt und stimuliert andere Zellen wiederum, Interleukin 1 zu produzieren. Also es ist sozusagen ein nach oben anschwellender Kreislauf, der dazu führt, dass sozusagen explosionsartig Entzündung entsteht und diese Entzündung dann eben vom Körper normalerweise gebraucht wird, um Infektionserreger abzutöten. Dafür braucht er halt die Entzündung. Ne? Und in dem Falle, dass dieses Eiweiß NLRP3 gestört ist, dann entsteht dieses leichter. Ne? Also eine leichte Anregung kann dazu führen, dass es dann bereits zu Fieber kommt oder, wenn es entsprechend lang ist, intensiver auch zu Knochen- und Gelenkentzündungen, Hörschäden, Hirnentzündungen und sowas. Ja? Gut, also dementsprechend weiß man, dieser Mechanismus, dieses Inflammasom führt dazu, dass Interleukin 1 vermehrt produziert wird und kann jetzt versuchen, gegen diesen Botenstoff gezielt zu arbeiten. Ne? Früher gab es das nicht. Also vor vielen Jahrzehnten hat man einfach Cortison geben müssen, ja, um den Menschen ein Leben zu ermöglichen, dass sie nicht ständig irgendwie Fieber hat und Schmerzen und Ähnliches. Und Cortison hat natürlich unerträgliche Nebenwirkungen. Und heute können wir mit Hilfe von Medikamenten diese Interleukin-1-Überschwemmung blockieren.
Die zwei Medikamente, die bei CAPS überwiegend angewendet werden, heißen Anakinra und Canakinumab. Beide werden unter die Haut gespritzt, unterscheiden sich jedoch in der Häufigkeit der Injektionen, den möglichen Nebenwirkungen und den Kosten. Anakinra muss täglich injiziert werden, Canakinumab dagegen nur etwa alle 8 Wochen. Dr. Schnappauf hat uns etwas mehr dazu erzählt, wie diese Medikamente im Körper wirken.
Anakinra, was auch ein Interleukin-1-Inhibitor quasi ist, und zwar bindet der an den Interleukin-1-Rezeptor. Rezeptor heißt, da bindet das Interleukin-1 dran, nachdem die Zelle Alarmsignale gesendet hat, um die benachbarten Immunzellen zu informieren. Wir haben ein Problem. Interleukin 1 ist zu hoch. Du musst jetzt irgendwie was machen, um diese Infektionen zu bekämpfen. Und Anakinra verhindert die Bindung. Das heißt, die Nebenzellen, die Immunzellen, die nebendran sind an dieser Zelle, die das Interleukin 1 produziert, die werden weniger stark aktiviert. Und dadurch wird die Immunreaktion gehemmt, was dem Patienten dann natürlich hilft und dann die Symptome mildert. Das ist Anakinra. Anakinra ist das Problem, man muss es jeden Tag spritzen, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist natürlich sehr nervig für Patientinnen und für Patienten. Und es gibt dann noch ein neueres, Canakinumab, glaube ich, heißt es. Und das wirkt ein bisschen anders. Und zwar bindet es nicht an den Rezeptor und verhindert, dass das Interleukin 1 daran bindet und den aktiviert, sondern das fängt das Interleukin 1 schon im Blut quasi ab. Also das ist ein Antikörper, wie man es auch von Impfungen kennt, gegen irgendwas Spezifisches. Und dieser Antikörper bindet das Interleukin 1 und verhindert, dass es dann weiter an den Rezeptor binden kann.
Obwohl die verfügbaren Medikamente vielen Patientinnen und Patienten helfen, gibt es auch Fälle, in denen die Behandlung nicht ausreichend wirken oder nicht vertragen werden. Dann müssen gemeinsam mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten alternative Lösungen gefunden werden.
Anakinra ist dann das Mittel der Wahl. Das wird als Interleukin-1-Hämmer, der wird dann als nächstes eingesetzt. Da hatte ich leider schwere allergische Reaktionen. Das konnte man dann nicht weiterführen. Und dann ist ein Mittel nach dem anderen gekommen und bis man dann bei einem geblieben ist, wo man gesagt hat, da habe ich am wenigsten Nebenwirkungen und wenigstens etwas Nutzen. Also ich habe jetzt kein Medikament, wo die Symptome komplett unterdrücken kann.
Deshalb wird die Betroffene nun mit einem Interleukin-6-Hämmer behandelt. Neben Medikamenten stellt sich die Frage, ob Veränderungen des Lebensstils einen Einfluss auf die Erkrankung haben. Eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf und regelmäßige Bewegung können das allgemeine Wohlbefinden fördern. Ob sie jedoch einen direkten Einfluss auf CAPS haben, ist bislang nicht eindeutig geklärt. Dr. Schnappauf hat uns dazu seine Einschätzung gegeben.
Also ich glaube, wir sprechen hier von Erkrankungen, die sehr schwerwiegend sind oft. Also jetzt nicht nur jetzt CAPS, aber auch die anderen Erkrankungen, die ich studiere, die ich erforsche. Und die sind vor allem genetisch getrieben. Da kann man wirklich sagen, es ist eine Veränderung in einem Gen, deswegen werden die auch monogen genannt. Also es ist eine Veränderung in einem Gen, verursacht die Erkrankung. Und das ist meistens so schlimm, dass man mit Ernährung, glaube ich, nicht mehr viel modifizieren kann. Also ich habe darüber nachgedacht und es gibt ja auch dieses Beispiel mit diesem Kälte-induziertes Urtikaria, diese FCAS, es ist die Abkürzung, was die mildeste Form vom CAPS ist. Und da hat ja auch die Kälte einen Einfluss. Also wenn man da, wir haben die Leute teilweise in den Kühlraum im Labor gestellt, um dann zu wissen, ob die Erkrankung haben. Also genau, die mussten sich dann für eine Stunde in den Kühlraum stellen und dann haben die ihren Ausschlag gekriegt. Das war schon mal sehr spannend. Das heißt, Kälte, allein die Temperaturveränderung, führt dazu, dass das NLRP3-Inflammasom, habe ich gar nicht erklärt jetzt, aber dass das dann aktiv wird und den Hautausschlag verursacht. Und deswegen könnte man wahrscheinlich auch denken, wenn man irgendwie Ernährung ballaststoffreich und wenig entzündungshemmende Ernährung hat, dass das verhindert, dass in solchen Fällen vielleicht das Inflammasom über diese Schwelle gebracht wird und dann das Interleukin 1 vermehrt ausgeschlossen wird. Das heißt, genau, aber ich glaube, es gibt Studien, die zeigen, dass Entzündungswerte generell bei solchen Kost, bei dieser Kost oder bei ballaststoffreicher Kost und entzündungshemmender Kost erniedrigt sind, aber so wirklich die Verbindung ist noch nicht erforscht. Also das kann auch einfach nur sein, dass es ein gemeinsamer Effekt ist. Also das ist noch nicht die Cause and Consequence, ist noch nicht wirklich ganz klar geklärt.
Viele Fortschritte bei Diagnose und Therapie wären ohne die Genforschung nicht möglich gewesen. Sie hilft dabei, neue Krankheitsursachen zu entdecken und besser zu verstehen, wie genetische Veränderungen Entzündungen auslösen. Genau daran arbeitet auch Dr. Schnapp auf. Er untersucht, welche Auswirkungen bislang unbekannte Genveränderungen auf die Entstehung autoinflammatorischer Erkrankungen haben. Und das ist gar nicht so einfach.
Also das große Problem bei diesen Gentests, und das ist, je größer man guckt, wenn man Genomsequenzierung macht, ist es noch viel schwieriger, als wenn man sich nur einige Gene anguckt, die sogenannte Panel-Sequenzierung. Das große Problem ist, man kriegt viele Varianten, die noch nie beschrieben wurden. Weil jeder Mensch trägt Variantenveränderungen in sich, die hat kein anderer Mensch. Und jeder Mensch ist anders. Und wir haben ja 3 Milliarden Buchstaben. Und jeder Mensch, also du und ich, wir unterscheiden uns in 0,1% von diesen Buchstaben in unserer DNA. Das hört sich nicht viel an, 0,1%. Aber bei 3 Milliarden sind es 3 Millionen. Das heißt, wir haben 3 Millionen Buchstaben unterschiedlich. Und die sind ganz normal. Jeder ist unterschiedlich voneinander. Und dann rauszufinden, welche von diesen 3 Millionen ist denn die, die jetzt CAPS verursacht, ist schwierig. Oder die Erkrankung verursacht generell. Und da setzen wir an, weil wir versuchen nämlich, Varianten, die noch nicht klar ist, ob die eine Erkrankung verursachen, zu bestimmen und rauszufinden, haben die einen Effekt. Und es sind dann sogenannte Varianten unklarer Signifikanz. Also man kann das NLRP3-Gen sequenzieren von dem Patienten, der diese Manifestationen, diese Ausprägung hat, und man findet eine Veränderung. Die wurde aber noch nie in der Literatur, noch nie beschrieben, in irgendeinem wissenschaftlichen Beitrag beschrieben. Das heißt, es könnte jetzt diese Veränderung sein, die die Krankheit verursacht, aber es ist nicht sicher. Und dann kommt mein Labor ins Spiel und wir machen dann wirklich Versuche an Modellen, an Zellmodellen und können nachweisen, die Veränderung hat wirklich einen Effekt auf diesen Signalweg. In dem Fall wäre das dann das Inflammasomformation und in der Leukin-1-Produktion. Ja, deswegen nur ganz klein. Also ich mache nur einen ganz kleinen Teil und vor allem habe ich auch andere Gene als das NLRP3. Aber rauszufinden, ob eine Variante einen Effekt hat, ist gerade das Bottleneck. Also das ist gerade der Flaschenhals bei vielen Erkrankungen, glaube ich, weil man heutzutage das Genom so leicht und so schnell sequenzieren kann und so viel Daten bekommt, aber diese Daten dann zu verstehen, das ist das Problem. Und da würde ich gerne meine Forschung ansetzen, dann da ein bisschen einen Beitrag zu leisten.
Auch wenn die Symptome heutzutage häufig gut behandelt werden können, ist CAPS bislang nicht heilbar. Die Erkrankung begleitet die Betroffenen oft ein Leben lang und beeinflusst Alltag, Beruf, Freizeit und soziale Beziehungen. Wie sich das konkret anfühlen kann, hat uns die Betroffene erzählt.
Also ich brauche relativ viele Ruhephasen, weil ich mit täglichen Fieberschüben zu kämpfen habe, immer noch. Ist bei mir im Winter stärker, so im Frühling wird es etwas besser, aber so Temperaturen, wie wir es jetzt hier haben, heute sind 34 Grad, kann ich nicht raus. Da kriege ich 40 Fieber. Das verpackt mein Körper dann nicht. Er kann da nicht gegensteuern dann. Und dann, ja, muss ich doch auch viel ausruhen. Ich habe mit immer wechselnden Entzündungen zu tun. Und ja, voll arbeiten ist leider schon lange nicht mehr möglich. Ich arbeite noch, aber nur noch stundenweise. Also bei sportlichen Aktivitäten muss ich immer auf die Tagesverfassung achten. Also ich fahre wahnsinnig gern Fahrrad, ich bin früher sehr gern viel gelaufen und gewandert. Da ist vom Wandern nicht mehr so viel möglich, weil einfach viele Gelenke nicht mehr so gut sind durch die Gelenkentzündungen, die da immer wieder auftauchen und natürlich auch die Gelenke zerstören. Fahrradfahren, das liebe ich. Also wenn es irgendwie geht, schwinge ich mich drauf und man muss sich ja auch beweglich halten. Ich kann nicht damit rechnen, dass ich das, was ich vorhab, so auch umsetzen kann. Man muss relativ spontan dann auch manche Dinge canceln.
Die Erkrankung betrifft jedoch nicht nur die Betroffenen selbst, sondern häufig auch ihr gesamtes Umfeld. Familien müssen Arzttermine, Therapien und den Alltag organisieren. Hinzu kommt die Unsicherheit, da Krankheitsschübe oft nicht vorhersehbar sind. Deshalb spielen medizinische, psychologische und soziale Unterstützungsangebote eine wichtige Rolle. Auch in der Kinderklinik in St. Augustin gibt es für Eltern von betroffenen Kindern Unterstützung, erzählt uns Dr. Horneff.
Es gibt neben dem, was wir so machen, also wir haben ja, wir als Ärzte sind ja Unterstützer und wir haben natürlich auch Mitarbeiter, die helfen und auch bei psychischen Problemen Psychologen, die in der kinderrheumatologischen Sprechstunde mitarbeiten. Es gibt immer ein Behandlungsteam. Es gibt aber auch Selbsthilfegruppen, die für Autoinflammation da sind. Insbesondere an der Universitätsklinik in Tübingen gibt es eine, wo ich sage, da gibt es tatsächlich Menschen, die so eine Gruppe aufgebaut haben und die auch Elterncamps oder Familiencamps anbieten, wo man dann mit Betroffenen sprechen kann.
Also ich bin fest angeschlossen an die Uniklinik in Heidelberg. Da werde ich auch behandelt. Klar habe ich Hausärzte und Neurologen, Schmerztherapeuten, die zwar alle die Krankheit nicht kennen, aber die mit unterstützen und die Therapien, die von Heidelberg koordiniert werden, umsetzen. Also es sind eigentlich alles so Unterstützer. Die DSAI, ist eine große Unterstützung. Die haben mittlerweile jetzt auch einen autoinflammatorischen Stammtisch. Da trifft man sich online einmal oder alle paar Monate. Und ich habe, nachdem ich die Diagnose hatte, und man wusste ja, der Arzt in Heidelberg hat auch gleich betont, dass Rheumatologen oft diese Erkrankung auch nicht kennen und man das von Allgemeinärzten auch gar nicht erwarten darf, weil es einfach viel zu viele seltene Erkrankungen gibt und du stehst da und hast wahnsinnig viele Fragen und möchtest dich gern mit jemand austauschen und da ist das Internet eigentlich ein ganz breites Feld, wo man auch Betroffene finden kann. Also ich bin in weltweit Gruppen bei Facebook vernetzt und da gibt es auch Organisationen, die da immer wieder neue Studien einstellen oder gerade in der Autoinflammation kommen ja regelmäßig neue Erkrankungen dazu, neue Gene werden entdeckt und da ist eigentlich ein ganz guter Austausch.
Umso wichtiger ist ein offener Umgang mit der Erkrankung. Ein ehrlicher Austausch mit Schule, Freundeskreis und Verwandten kann dabei helfen, Verständnis und Unterstützung im Alltag zu schaffen und Betroffenen das Leben zu erleichtern.
Man sollte viel, viel mehr darüber reden. Auch Menschen, die gesund aussehen und immer wieder oft krank sind, dass man einfach manchmal auch hinter die Fassade schaut. Nicht jede Krankheit ist äußerlich sichtbar. Einfach gegenseitig ein bisschen mehr Verständnis und Rücksicht nehmen aufeinander.
CAPS ist selten, doch für die Betroffenen prägt die Erkrankung den gesamten Alltag.
Umso wichtiger sind Forschung, frühzeitige Diagnosen und mehr Bewusstsein für autoinflammatorische Erkrankungen.
Vielen Dank fürs Zuhören.